Okay, dann bedanke ich mich erstmal für die Gelegenheit, hier sprechen zu können. Ich freue mich, dass so viele Leute gerade eben auch noch reingekommen sind. Mein Name ist Erik Tabert. Ich werde jetzt einen Vortrag halten über Big Data Policy, beziehungsweise wie der aktuelle Stand zwischen Polizeiarbeit und Big Data ist. Und weil wir wenig Zeit haben, fangen wir auch mal gleich an. Der Schwerpunkt des Themas wird, wie gesagt, auf Predictive Policing liegen. Und ich möchte aber vorher noch ein paar Sachen zur Polizeiarbeit allgemein sagen, damit man halt sich besser vorstellen kann, wo denn jetzt genau Predictive Policing für die Polizei relevant wird. Vorher noch kurz zu mir. Ich habe in Potsdam Informatik und Sprachen studiert, das nennt man dann Computerlinguistik. Habe danach ungefähr ein Jahr als Softwareentwickler gearbeitet und dann nochmal angefangen bei der Polizei Berlin zu studieren und bin jetzt seit Oktober 2017 Kriminalkommissar im LKA Berlin. Und obwohl ich hier als Polizeibeamter spreche, spreche ich als Privatperson, nur so am Rande, damit hier keine Missverständnisse auferstehen. Das heißt, die ganzen Meinungen, die ich hier ausdrücke, sind meine private Meinung. Und die Quellen, die ich verwendet habe, sind auch alles öffentliche Quellen. Das ist also keine beamtliche, offizielle Präsentation hier. Gut, dann steigen wir auch gleich ein. In Deutschland ist es so geregelt, dass im Bundesrecht die Normen geregelt sind, die das Strafrecht betreffen. Das Strafrecht, die meisten Leute sollten es ja wissen, findet man die Rechtsnormen zu im Strafgesetzbuch. Und zwar die materiellen Normen, das heißt die Norm, wo drin steht, was denn nachher in Deutschland verboten ist und was nicht. Die Art und Weise, wie man Straftaten dann ahndet, stehen in der Strafprozessordnung drin. Und dazu im Gegensatz steht, dass die gesamte Gefahrenabwehr im Länderrecht geregelt ist. Das heißt, jedes Bundesland regelt selber, wie es Gefahren abwehren möchte. Das wird später für den Vortrag noch wichtig werden, wie man nämlich nachher Predictive Policing in den einzelnen Bundesländern nämlich umzusetzen hat. Noch kurz zur Gefahrenabwehr allgemein. Der Tenor ist, dass man hier die öffentliche Sicherheit und Ordnung schützt. Das heißt, die Bezirksämter und später auch die Polizei, je nachdem nach zeitlicher Brisanz oder nach besonderer Zuständigkeit, regeln hier, wie man Gefahren am besten abwehrt. Es gibt verschiedene Stufen von Gefahren, wie man sie annimmt. Es gibt die konkrete Gefahr und die gegenwärtige Gefahr und dergleichen. Und die regeln, ab welchem Zeitpunkt man eindringt, um die Situation abzuwehren. Und das wird auch für Predictive Policing sehr interessant, weil hier man wieder diesen Trend sieht, dass immer mehr neue Gesetzgebung dazu führt, dass die Gefahrenabwehr früher ansetzt, als es ursprünglich mal dafür gedacht war. Gut, wenn man Polizeiarbeit hört, dann denkt man auch zu Recht daran, dass es vor allen Dingen manuelle Arbeit ist. Und es ist auch immer noch heutzutage ein Ideal, dass die Polizei immer einsatzbereit ist. Dazu gehört, dass jeder gute Schutzmann immer was auf sich hält, dass er was zu schreiben bei sich hat. Das hat logischerweise den Hintergrund, dass man halt auch einsatzbereit ist, wenn mal irgendwas nicht funktioniert. Man will sich halt nicht unendlich auf Technik verlassen, weil Technik, hat man ja heute auch schon gesehen, halt immer mal wieder ein bisschen Macken hat. Dieses Ideal wird deswegen halt auch von Generation zu Generation eher weitergegeben. Es gibt natürlich eine Polizeiwissenschaft, eine sogenannte, wobei hier halt das eher eine Erfahrungswissenschaft ist. Das ist auch, beschreitet auch niemand. Es gibt halt verschiedene Disziplinen, die sind für die Polizeiarbeit relevant. Aber der Tenor ist schon, dass man halt durch Erfahrung in der eigenen Person halt am besten lernt, wie die Arbeit da zu funktionieren hat. Und die Wissenschaft, wenn man sie verwendet, ist halt dann wirklich speziell dafür da, Ziele zu erreichen. Das heißt, man guckt, welche neuen Methoden gibt es. Der ganz große Coup war natürlich die DNA-Erforschung und das machen wir uns dann natürlich dann zunutze, um hier unsere Ziele zu erreichen. Aber es ist halt wirklich immer getrieben, wir forschen nicht aus Langeweile rum, sondern wir gucken, was es auf dem Markt gibt und schließen es dann in unser Repertoire ein. Nichtsdestotrotz, der technische Fortschritt macht natürlich wegen der Polizei keinen Halt und auch Kriminelle bedienen sich natürlich der Möglichkeiten, die es da gibt. Insbesondere, hat der Vorredner ja auch schon angesprochen, haben wir in letzter Zeit einen sehr starken Zuwachs an Datenvolumina bekommen. Jeder wird es nachvollziehen können, wenn man daran denkt, wie viel Speicherplatz mittlerweile auf den Handys drauf sind. Und auch wenn man an Google und YouTube denkt, bei YouTube zum Beispiel werden, glaube ich, jede Minute 300 Stunden an Videomaterial hochgeladen. Also es sind einfach gigantische Datenmengen, die da verwendet werden. Und es führt halt dazu, dass immer mehr neue Algorithmen entwickelt werden müssen, die damit effizient umgehen können. Also es war vorher so, dass die Programmierer halt selbst noch geschrieben haben, wie sie denn nun auf externe Reize umgehen wollen. Das heißt, man hat gesagt, es gibt eine bestimmte Bedingung und wenn diese Bedingung eintritt, dann macht das Programm was anderes. Heutzutage ist es immer mehr so der Trend, dass man mit Machine Learning, das ist so eine neue Programmiertechnik mehr oder weniger, wo man dem Programm nur noch zeigt, verschiedene Kategorien, zum Beispiel Apfel und Birne. Das ist ein Apfel, das ist ein Apfel, das ist ein Apfel, das ist eine Birne, das ist eine Birne. Und im Nachhinein zeigt man dem damit trainierten Modell dann nur noch ein neues Objekt und das Modell sagt dann voraus, wohin es am ehesten passt. Hat den großen Vorteil, dass es halt auch mit nicht vorher definierten Eingaben arbeiten kann, was ein riesengroßer Vorteil ist und der halt auch super wichtig ist, wenn man mit großen Datenmengen umgehen möchte. Hat aber auch den Nachteil, wie man auf der Grafik so ein bisschen sieht, es ist halt schon auch ein Blackbox-System. Also man kann nicht gut nachvollziehen, warum dieses Modell sich nachher in einer bestimmten Art und Weise entschieden hat. Es gibt Methoden, aber die sind halt sehr aufwendig. Für die Polizeiarbeit nochmal ganz kurz, die Einordnung hatte ich schon ein bisschen angesprochen. Das Predictive Policing befindet sich gerade in Deutschland eigentlich ausschließlich im präventiven Sektor, also bei der Gefahrenabwehr. Und wie gesagt, das ist Ländersache, das heißt, das erklärt auch schon, warum es für Predictive Policing keine deutschlandweite Lösung gibt, sondern alle Bundesländer eine eigene Lösung verwenden. Ich probiere mir jetzt kurz eine kurze Einstimmung zu geben. Wir sehen mal, ob das funktioniert oder nicht. Okay. Das ist das, was man als häufigste Idee bekommt, wenn man Predictive Policing hört. Der Großteil kennt den Film oder das Buch Minority Report, wo eine Polizeibehörde in der Zukunft sich Prognosen gibt lässt von besonders begabten Menschen, um Kriminalität von einzelnen Personen vorherzusagen. Das ist nicht Predictive Policing. Predictive Policing hat hingegen den Zweck und die Arbeitsmethode, auf Grundlage von bereits geschehenen Verbrechen und die Korrelation mit Umweltdaten, soziologischen, demografischen Daten, eine Wahrscheinlichkeit zu berechnen für wieder auftretende, für Orte und Zeiten, wo neue Straftaten eintreten werden. So. Und diese Daten kommen einmal, das meine ich hier mit PoliS, mit polizeilichen Informationssystemen, also aus der normalen Datenbank in Anführungsstrichen, wo die Polizei der Länder ihre Daten speichern und eben aus meistens frei verfügbaren Informationen OSINT, Open Source Intelligence, also einfach nur Daten, die man zum Beispiel als Bürger auch in den Behörden abfragen könnte. Das sind so Daten wie eben Altersstrukturen, Einkommensstrukturen kann man auch schon nachvollziehen, Bevölkerungsdichte, wie ist die Lärmbelastung zum Beispiel, ist auch ein Einflussparameter, den man in solche Berechnungen einfließen lassen kann. Das Ganze ist auch eigentlich nicht besonders neu, es wird halt nur anders gemacht. Man kann sich natürlich auch denken, dass es damals halt auch schon Leute bei der Polizei gab, die probiert haben, Zusammenhänge von Straftaten zu sehen und dann halt bei einer Serientat vorauszusagen, wo dann jetzt die nächste Straftat passieren wird. Es hat sich halt weiterentwickelt. Es gab halt dann ursprünglich halt Zettel und Block oder Pinboard, wo man das gemacht hat. Und später wurde es dann halt auf sogenannte GIS-Systeme, geografische Informationssysteme übertragen, wo man halt einfach nur eine grafische Oberfläche dafür hat, für die gleiche Arbeit. Mittlerweile ist es halt noch einen Schritt weiter und die Technik berechnet auch die Vorhersage. In Deutschland, hatte ich ja schon angesprochen, gibt es verschiedene Systeme. Ich werde jetzt gar nicht mal großartig auf die einzelnen Systeme angehen. Die ähneln sich auch überwiegend alle. Es gibt einige Polizeien, die haben eine eigene Software entwickelt und andere haben bestehende auf dem Markt verfügbare Software verwendet. Die letzte, die aufgeführt ist, CrimPro, ist die von Berlin, da komme ich auch gleich nochmal kurz drauf zu sprechen. Die werden ausschließlich bis jetzt für Wohnungseinbruchdiebstahl verwendet, hat den einfachen Grund, dass dieses Delikt sich von der Phänomenologie am besten dafür eignet. Das BKA hat die gleiche Technik auch schon in einer Pilotphase noch für Terrorabwehr Systeme verwendet, aber es ist, glaube ich, nach meinem Kenntnisstand immer noch in der Pilotphase. Gut, kommen wir mal kurz zu dem Berliner System CrimPro. Hier ist es so, dass, wie gesagt, Daten wie Altersstruktur, Bevölkerungsdichte, aber auch Lärmbelastung, also Flugrouten zum Beispiel machen was aus, aber auch Mondphase ist hier zum Beispiel drin in der Berechnung und es sind alles so Sachen, die halt letzten Endes auf der Erfahrung von Beamten fußen, das heißt, man hat einfach erfahrene Kollegen gefragt, wonach sie gehen würden und Mondphasen hat natürlich den Hintergrund, dass man da die Belichtung hat, ob man nun auf einem großen Platz gut zu sehen ist oder nicht, macht natürlich einen Unterschied für die meisten Täter und da spielen noch so andere Faktoren rein, wie zum Beispiel Serienerkennung, wo gesagt wurde, es gibt verschiedene kriminologische Theorien, die waren auf der letzten Folie kurz zu sehen. Near Repeat zum Beispiel, wo man sagt, wenn an einem Ort eine bestimmte Straftat passiert ist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass in einem näheren Umfeld oder genau da nochmal was passieren wird. Meistens mit dem Hintergrund, wobei die Begründungen unterschiedlich sein können, dass dort anscheinend ein geeigneter Tatort ist. Für Berlin ist es so, dass Berlin in 400x400 Meter Raster gegliedert wurde. Die Einteilung gab es auch vorher schon von den Ordnungsbehörden und die hat man sich halt zunutze gemacht, um zu sagen, okay, in dem Bereich ist noch was passiert und jetzt berechnet man halt, wie wahrscheinlich ist es, dass in der näheren Umgebung dort noch was passiert. Es gibt auch noch ein paar andere Faktoren, die da reinspielen, wie dieses Gebiet nachher dargestellt wird. Es ist nicht nur der reine Ort, wo die Prognose ist, sondern auch noch taktische oder einsatztaktische Erwägungsgründe halt, wie man seine Einsatzkräfte am besten platzieren kann, weil der Hintergrund ist nun mal, wie man mit diesen Informationen halt auch dann noch umgehen kann. Es geht dann nur darum, die eh schon vorhandenen Einsatzkräfte möglichst sinnvoll im Stadtgebiet zu verteilen. Die Prognose beschränkt das Stadtgebiet übrigens auf 0,1% der Fläche von Berlin. Kurz zu den USA. In den USA sieht die Situation tatsächlich komplett anders aus, während in Deutschland ja nur nicht personenbezogene Daten verwendet werden, wie ich gerade schon sagte, ist es in den USA komplett anders. Es ist auch schon allein deswegen anders, weil die Durchsetzung sehr viel größer ist. Gerade im LAPD sind die schon so weit gegangen, dass sie tatsächlich die Daten von überall verwenden. Also die Autos, die Streifenwagen, die da rumfahren, haben Kameras, die Kennzeichen scannen. Es gibt Geräte, die Smartphones auswerten, wo die sich gerade bewegen. Und es ist teilweise auch schon dazu gekommen, dass die Polizei Daten aufgekauft hat von Anschlussinhabern, an die sie normalerweise gar nicht rankommen würden, ohne einen Richterbeschluss zu haben. Also dass man hier tatsächlich von einer Aushöhlung des Rechtssystems sprechen kann, muss. Zum Fazit. Ich hoffe, es ist klar geworden, dass man mit der Technik tatsächlich Straftaten vorhersagen kann. Das heißt, das Potenzial dafür ist da. Es gibt allerdings auch die Probleme, dass es tatsächlich sehr schwer nachzuvollziehen ist, wie diese Systeme unter der Haube arbeiten. Da steht sehr viel Statistik hinter und es ist sehr schwer zu sagen, ob die Prognose nun falsch war, weil da die Kräfte eingesetzt wurden und deswegen die Straftäter verdrängt wurden, oder ob die Prognose falsch war und da gar keine Straftat hätte stattgefunden ohnehin. Und mit Blick auf die USA ist es natürlich noch gravierender, wenn man nicht darauf achtet, welche Daten dort gefüttert werden und dass die Polizeibehörden natürlich dadurch einen größeren Anreiz haben, noch mehr Daten zu erwerben, dann kann das ganze System natürlich exorbitant datenkritisch werden. Damit bin ich am Ende und stelle mich zur Verfügung für weitere Fragen.